Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
22.36 Uhr.
Ja, die Antwort mit Lungenteilnehmer, die 5509911 und möchte den OVD sprechen. Bitte ansprechen.
Es ist der 5. April 1979. Im Ministerium für Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg hat die Nachtschicht begonnen. Der OVD, der Offizier vom Dienst, hat vermutlich gerade seinen Mantel aufgehängt, vielleicht seine Dienstwaffe eingeschlossen und es sich auf seinem braunen Stahlrohrstuhl vor der Telefonanlage bequem gemacht. Um 22.36 Uhr wird der erste Anrufer durchgestellt.
Ministerium für Staatssicherheit, guten Abend.
Hallo, jetzt ist Telefonterrorzeit. Jawohl, bis morgen früh. Jawohl.
Hallo, 3 Jahre reichen mir.
Wer ist denn da?
Ich bin das.
Wer ist ich?
Ach, ich möchte nur meine Wut den Rest der Nacht hier an euch abreagieren, weil ihr mich in den Kahn gebracht habt. Euch lasse ich noch die Hosen runter. Den Rest der Nacht, der wird noch lustig. Was meint ihr dazu? Hallo?
Ich hoffe, du bist wenigstens ein Leutnant oder so ähnlich oder was weiß ich. Wenigstens ein gehobenes Tier. Nicht so ein einfacher Duckmäuser. Hä? Spuck aus. Hoffentlich kommst du mit Steno mit. Es wäre angebracht, jetzt mal wieder was zu sagen. Also, mein Sohn, sprich dich ruhig bei Papa aus.
Ich will nur was sagen. Erstens spucke ich nicht mit Ihnen.
Nein, Sie sollen ja nur ausspucken.
Zweitens lasse ich Ihnen zu gar nicht anreden mit Papa, ja?
Und drittens mache ich jetzt mein Gespräch zu Ende. Das ist Unsinn.
Wiederhören. Die Telefonnummer der Stadtsicherheit stand im Telefonbuch, wie alle möglichen anderen Telefonnummern auch. Und da konnte man dann einfach anrufen.
Anita Kretzner-Ebert ist Historikerin und hat unter anderem im Stasi-Unterlagenarchiv gearbeitet. Bei Recherchen zu politischen Denunziationen in der DDR stieß sie vor einigen Jahren auf Mitschnitte von Telefonanrufen bei der Stasi. Die hat, im Grunde wenig überraschend, vieles mitgeschnitten. Die meisten Telefonate betreffen Behördenfragen oder Dienstanliegen. Es gibt aber auch erstaunlich viele Bänder mit Beschimpfung, Wutausbrüchen, Scherzanrufen und Telefonstreichen.
Bis morgen 5.30 Uhr, wenn meine Schicht anfängt, dann mache ich euch Dampf unter die Socken hier. Ach, was haltet ihr davon?
Grundsätzlich ist es ja so, dass die Stadtsicherheit ganz gerne einfach Informationen zugetragen bekommen wollte. Grundsätzlich brauchte die Stadtsicherheit natürlich einfach so einen zentralen Telefonanschluss, wo sich beispielsweise auch Mitarbeiter hinwenden konnten, wo sich andere Dienststellen hinwenden konnten. Also einfach eine ganz normale zentrale Telefonnummer. Teilweise war es auch so, dass die inoffiziellen Mitarbeiter auch diese zentrale Telefonnummer bekommen haben, um dann sich zu ihrem Führungsoffizier durchstellen zu lassen. Teilweise ging es ja auch um Havarien, um Dinge, die schnell erledigt werden mussten. Und deswegen war es klar, die Telefonnummer der Stadtsicherheit, das war ja in der DDR gesehen erstmal ein ganz normales Ministerium, wie das Gesundheitsministerium auch. Und dort konnte man einfach anrufen. Und da saß dann der diensthabende Offizier und hat die Anrufe dann entgegengenommen. Solche Anrufe sind wie eine Zeitreise. Man ist also wirklich live dabei. Manchmal hat es ja dadurch, dass diese Anrufe sehr heterogen sind und dass das eben auch Drohanrufe sind oder Scherzanrufe sind, hat es manchmal auch einen komischen Aspekt, der jetzt ja gar nicht so gewollt ist.
Ja, bitte.
Ist dort der Leitende?
Aber der sich einfach durch den Lauf der Zeit so ergibt, wenn man zuhört. Und andererseits ist es irgendwie schier unglaublich, dass es diese Art von Quellen überhaupt gibt. Und wann hört man schon mal, wann jemand bei der Stasi anruft? Irgendwie nie. Also es ist halt eine total besondere Quelle.
Wutausbrüche, Telefonstreiche, Denunziationen. Die Mitschnitte von Bürgeranrufen bei der Stasi. Von Franz Paul Helms.
Seit den 1950er Jahren war die Stasi per Telefon durchgehend erreichbar. 24/7 sozusagen. Ein bisschen wie eine reguläre Notrufnummer, nur halt von der Stasi. Unter der 5509-991 konnten sich Anrufer und Anruferinnen wegen aller möglichen Dinge melden. Dafür wurden sie von der Vermittlung zum sogenannten Offizier vom Dienst, dem OVD, durchgestellt. Er sollte die Anliegen sortieren, gegebenenfalls Mitschnitte machen und Auskünfte erteilen.
Der Offizier vom Dienst, guten
Tag.
Offizier vom Dienst.
Guten Abend. Na, gib mal her.
Der Offizier vom Dienst, guten Tag.
Das Telefonaufkommen war ja unzielgerichtet seitens der Stadtsicherheit. Es war schon trotzdem für die Stadtsicherheit nicht unwichtig und hatte auch teilweise im Vergleich zu den inoffiziellen Mitarbeitern auch eben Vorteile, weil beispielsweise diese Sachen konnte man im Gericht verwenden, während man die Ausgangsinformationen bei den offiziellen Mitarbeitern nicht vor Gericht verwenden konnte. Ja, diese Anrufe wurden zwar systematisch aufgezeichnet, aber nicht systematisch archiviert. Also das heißt, grundsätzlich wurde erstmal alles mitgeschnitten, einfach damit beim operativ wertvollen Informationen, das in die jeweilige Fachabteilung hätte weitergeleitet werden können.
Ja, die Amtsvermittlung. Ich habe jetzt einen Teilnehmer über die Sammelnummer. Mhm. Der möchte einen Apparat 2540 haben. Mhm. Gib mal, ja.
Mhm. Offizier vom Dienst, guten Tag.
Guten Tag. Ich wollte gerne mal den Apparat 540 haben.
540?
Hier spricht Lehmann.
Was gut?
Lehmann.
Ja, und?
Ich habe einen Unfall.
18 Uhr.
Ja, ich habe einen Teilmann über die Sammelnummer und ich möchte gerne die Finanzabteilung.
Genosse, wir haben Informationen erhalten, dass in der Köpenicker Straße, Ecke Zimmermannstraße, in der Haltestelle Schmierereien mit roter Farbe gemalt sind.
Und was sind da für Schmierereien?
Naja, sollen wohl da Hakenkreuze und so angemalt sein.
Das ist eine Bushaltestelle.
Das ist eine Bushaltestelle, ja.
Ja, hier Offizier von Dienst, guten Tag.
Ach Gott, wer ist das? Ich wollte...
Hier ist das Ministerium für Stadtsicherheit.
Nee, das ist ja total verkehrt gelaufen. Da müssen Sie entschuldigen, ich wollte jetzt etwas angesehen haben.
Aha.
Nee, das ist verkehrt. Entschuldigen Sie bitte.
Bitte schön.
Ich bin mit einer Ihrer Kollegen verabredet heute, 14 Uhr.
Ja?
Am Tiergarten da oben. Da wollte ich fragen, ob wir das nicht hier in der Mitte uns irgendwo treffen könnten.
Einen Moment mal bitte.
Teilnehmer?
Ja, bitteschön.
Ich höre von hier, kommt Teilnehmer 5503 mit den 1, die 1.
Ja.
Stellt sich vor, mit der Sorte möchte jemand, der zuständig ist für Westdeutschland. Hat er gesagt.
Na, gib mal.
Bitte.
Teilnehmer?
Ja?
Ja, Offizier vom Dienst, guten Tag.
Guten Tag. Ich darf gleich mit der Tür ins Haus fahren. Inwieweit besteht bei Ihnen ein Interesse daran, einen Mitarbeiter zu finden?
Wie einen Mitarbeiter zu finden? Wie soll ich das verstehen?
Ja, das können Sie jetzt egal wie auslegen, nicht? Aber ich glaube, dass Sie mich schon verstehen.
Naja, bieten Sie sich zur Mitarbeit an, oder?
Wie? Genau so ist es.
So ist das?
Ja.
Aha. Von wo rufen Sie denn?
Ich rufe Westdeutschland aus an. Um ganz genau zu sein, aus der Pfalz.
Aha. Aha. Ja, ich könnte Ihnen nur folgenden Zuschlag unterbreiten. Reisen Sie bitte bei uns ein und melden Sie sich dann wieder.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Ich sehe keine.
Nur bei, ja, in irgendeiner Form besonderer Information hat man dann das Tonband aufgehoben. Es könnte sein, dass die Person vielleicht interessant war. Teilweise ging es höchstwahrscheinlich auch darum, eben operatives Material zusammenzustellen für einen Prozess, um dann diese Ausgangsinformation dann in irgendeiner Form parat zu haben. Aber das ist aus der Rückschau extrem schwierig nachzuvollziehen, warum das aufgehoben wurde.
Gebt den bitte mal auf die 537000.
537 und dreimal die 0?
Ne, zweimal die 0.
Ja, zweimal die 0, ja, Entschuldigung. Ja, bitte.
Ich habe mal eine Frage. Meine Tochter wurde von ihren Schwiegereltern verführt, in die Bundesrepublik auszureisen. Und nun hat sich das nicht ergeben, dass die beiden jungen Menschen geheiratet haben. Und nun ist sie dort und hat sich nur drauf verlassen und steht nun ziemlich nackig da mit ihren zwei Koffern, die sie von uns mitgenommen hat. Und nun möchte ich gern, dass ihre persönlichen Dinge, die ich jetzt noch bei mir habe, in ihre Hände gelangen. Was kann und was muss ich tun, um das zu erreichen? Und auf dem Postweg kriege ich alles zurück.
Chronologisch wurden die Anrufe nicht erfasst. Viele stammen aus den 1980er Jahren, andere noch aus den 70ern. Es geht viel um dienstliche Dinge. Manche wollten einfach nur zu anderen Mitarbeitern vermittelt werden, einen Unfall melden oder einen Termin verschieben. Andere Anrufer erhofften sich, dass ein Anruf bei der Stasi ihnen bei ihrem Ausreiseantrag oder Westbesuch weiterhilft. Auch aus der Bundesrepublik kommen viele Anrufe. Nicht selten wurde die Nummer des Ministeriums für Staatssicherheit, MFS, auch genutzt, um Fluchtpläne zu melden oder um Nachbarn anzuschwärzen. Historikerin Anita Kretzner-Ebert.
Die Denunziation wäre nur einer von wenigen Gründen, warum man bei der Stadtsicherheit anrufen konnte. Aber ich würde ungefähr schätzen, aus dem, was ich gelesen habe und gehört habe, dass nicht mal ein Zehntel der aufgelaufenen Anrufe wirklich Denunziationsanrufe waren, sondern häufig waren das eben ganz, ganz andere Themen. Und jede Polizei in jedem Staat ist darauf angewiesen, dass Privatpersonen Anzeige erstatten. Das macht eine Anzeige noch lange nicht zur Denunziation. Eine Denunziation ist es vor allen Dingen, wenn es sich auf politische Straftatbestände bezieht. Was eine Anzeige nicht zur Denunziation macht, ist das Motiv, das der Anzeigesteller hat. Eine Denunziation unterscheidet sich von einer Anzeige nur dadurch, was für ein Sachverhalt sie darbringt und ob es ein politisch oder politisch instrumentalisierbarer Sachverhalt ist, der eine Normabweichung beschreibt. Also beispielsweise in der DDR waren das eben politische Straftatsbestände wie Republikflucht, wie staatsfeindliche Hetze, aber auch eben die Normen, von denen ich gesprochen habe. Also sehr häufig wurde Westkontakt denunziert. Und das Westkontakt war nicht per se verboten. Es war verboten den Amtsträgern, die auch unterschrieben hatten, dass sie keinen Westkontakt haben durften. Und dann konnte das tatsächlich auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass am 8. April dieses Jahres um 7... Nein, ich warte nicht. Um 7.30 Uhr in Michendorf eine schwarze Peugeot 403 mit den Kennzeichen zwei Personen aufnehmen wird, um sie über die Grenze zu schleusen. Die Kennzeichen ist... Raimond lässt grüßen. Die Antwort: Im nächsten Monat wird die Sonne ausnahmsweise in Osten aufgehen.
15 Uhr 7.
Ja, einmal Nummer 590 aus dem Berliner Amt und der möchte mit jemandem reden über einen Schmarotzer der Gesellschaft.
Über was bitte?
Über einen Schmarotzer der Gesellschaft und Unruhe im Gehör. Irgendein Zeug hat er erzählt.
Na, den Sie mal. Also, hier sind Sie, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich möchte mal etwas sagen. Einer, der sich auf andere Leute Kosten bereichert, was ist denn das? Ein schlechter, wa? Der passt sich in unsere Gesellschaft an. Aber das ist nicht gut. Der baut sich zwei große Häuser, drei oder fünf, ist egal. Fährt riesige Autos. Macht mir die Boote, macht mir die Mädchen rum und all sowas. Ist ein Privater, wissen Sie?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das irgendwie so sagen soll.
Ja, sicherlich haben Sie ja deshalb bei uns angerufen.
Ja, eben. Er hat sich nämlich ein Haus gebaut.
Wer bitte?
Er hat schon ein Einfamilienhaus. Hat er jetzt ein zweites gebaut und dafür sind überhaupt keine Rechnung und überhaupt nichts da. Wissen Sie?
Über wen sprechen Sie bitte?
Über eine private, der hat eine Tabi-Werkstatt. Das ist alles schwarzes Geld in seine Werkstatt. Da baut er nur mal alte Ersatzteile ein. Der macht mit den Restautos rum. Der fährt zwei Restautos, wo die Nummer, wo alles nicht stimmt. Der hat ein großes Motorboot. Der hat noch ein Einfamilienhaus dort, wo er wohnt. Wisst ihr? Das ist alles nicht gut, sowas. Der verkauft die Motoren schwarz. Das ist schwarzes Geld, wovon kein Mensch was weiß. Der bescheißt uns den ganzen Tag. Das ist ein Schmarotzer von der Gesellschaft, das würde ich sagen. Oder belohnt er sich?
Das kann ich nicht einschätzen, weil ich diese Person, über die Sie sprechen, nicht kenne.
Ah, ist schon gut.
Ja, wenn Sie solche Anschuldigungen aussprechen, warum wollen Sie uns jetzt nicht Ihren Namen oder Ihre Telefonnummer oder Ähnliches mitteilen?
Gut, das sage ich Ihnen dann beim nächsten Mal, ja?
Wann wollen Sie bei uns nochmal anrufen?
Ach, ich rufe an. Ich laufe nächste Woche nochmal an, ne?
Und wie würden Sie sich nennen, oder damit wir wissen, dass Sie jetzt sind?
Ich sage schon, dass ich von der Trabi-Werkstatt anrufe. Ich sage Ihnen das schon, ja? Wiederhören.
Dann haben aber diese Beschimpfungen, Belästigungen, Beleidigungen in über die Jahre, so sagen das jedenfalls diese Auswertung des MFS selber einfach sehr stark zugenommen. Also sicher von wenigen Prozenten bis hin zu 10-20%. Und ich denke, sowas wie, dass man sich über das Ministerium selber beschwert oder auch mit klaren Namen einfach irgendwie Missstände anspricht, das ist vielleicht etwas, was eher in den späten 80ern passiert ist, aber vorher eher weniger.
Na, da bin ich ja vom Dienst von morgen.
Ja, guten Morgen, meine blöde Hund. Ich will ausreisen. Was soll ich denn jetzt machen?
Wie ist denn Ihr Name?
Halt's Maul, du blöde Hund, du.
Bleib doch mal sachlich da, ja?
Halt's Maul, du blöde Hund, du. Wie heißt du denn überhaupt?
Na dann.
Halt's Maul, wir kriegen dich bald an der Hammelbeine. Du weißt ja, Glasnost mal. Du blöde Hund, pass mal auf. Nazi-Regime, genau das Gleiche. Wir kriegen euch alle an der Hammelbeine. Blöde Hund, du. Nazi-Verbrecher, du.
5:19 Uhr.
Besonders witzig fand die Stasi diese Anrufe natürlich nicht. Deshalb ging sie das Problem wissenschaftlich an. Schon Ende der 70er Jahre beschäftigten sich gleich mehrere Diplomarbeiten damaliger MFS-Mitarbeiter mit der Frage, wie man damit umgehen soll und ob man herausfinden könnte, wer am anderen Ende der Leitung ist. Hier zum Beispiel Auszüge aus den Arbeiten des Majors Rainer Tamm, des Hauptmanns Dieter Krogul und des Unterleutnants Harald Teichmann.
In diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, dass Drohungen, obszöne Belästigung, grober Unfug usw. bereits so lange mittels Telefon verbreitet wurden, wie es Telefone gibt. In den letzten Jahren zeigt sich aber eindeutig, dass unter dem Einfluss des Terrorismus und der Gewaltkriminalität in den kapitalistischen Staaten und deren Propagierung in den westlichen Massenmedien die Gewaltandrohungen mit staatsfeindlichem Charakter in der DDR häufiger geworden sind. Bei allen Genossen muss darüber Klarheit bestehen, dass anonyme und pseudonyme Telefonanrufe mit operativ relevantem Inhalt feindliche Angriffe sind, die unter allen Situationsbedingungen unter Ausschaltung des Überraschungsmomentes unverzüglich mit allen Mitteln und Methoden aufzuklären sind.
Also die eigentliche Dienstanweisung war, dass man sich so verhalten sollte, dass der Anrufer so lange wie möglich spricht, dass man eben nicht sofort nach dem Namen fragt, dass man ja die Informationen ernst nehmen sollte, dass man also vor allen Dingen zur Information und zu den beschuldigten Personen Nachfragen stellen sollte, aber nicht unbedingt eben dazu, wer jetzt genau angerufen hat.
Grundlegendes Ziel des Handelns des Offiziers vom Dienst bei der Entgegennahme, ersten Bearbeitung und Weiterleitung der fernmündlichen Informationen ist die Schaffung von qualifizierten Ausgangsmaterialien für operative Diensteinheiten. Verhalten Sie sich so, dass der Anrufer so viel und so lange wie möglich spricht. Unterlassen Sie vor allem abfällige Bemerkungen, sofortige Fragen nach dem Namen, der Telefonnummer und dem Aufenthaltsort des Anrufers, sowie Dazwischensprechen zwischen zusammenhängenden Ausführungen des Anrufers. Versuchen Sie, eine Art Vertrauensverhältnis zum Anrufer herzustellen, indem Sie ihn und seine Ausführungen ernst nehmen.
Aber tatsächlich konnten die meisten dieser Offiziere das nicht umsetzen. Die waren einfach in ihrem militärischen Setting gefangen und haben dann also gesagt, ja, bevor sie mir nicht sagen, wer sie sind, brauchen wir hier gar nicht weiterzureden. Also eigentlich durften sie diese angetragene Information nicht ablehnen, aber sie waren doch sehr unwillig, mit jemandem zu sprechen, mit dem sie nicht wussten, woher die Information kam. Heutzutage sehen wir auf unserem Mobiltelefon schon, wer da so anruft. Aber damals war das eben nicht möglich. Es gab auch keine grüne und keine rote Lampe für Osten oder Westen, sondern erstmal kamen da nur die Anrufe an. Und so gestaltete sich ganz häufig, obwohl die Dienstanweisungen dafür andere waren, dass das ganze Telefonat um einen Auslandungsprozess darüber, wie der Name des Anrufers war.
Hallo?
Ja, Offizier von Dienst.
Offizier von Dienst, wollen Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen?
Also, Sie haben sich da auch noch nicht vorgestellt.
Mein Name ist. Ja.
Ja, was haben Sie denn auf dem Herzen, Herr?
Ich wollte jetzt von Ihnen Ihre Vorstellung haben.
Ich habe mich da vorgestellt, Offizier von Dienst.
Nee, mit Offizier von Dienst ist mir nicht geholfen. Ich möchte Ihren Namen.
Dann tut mir das leid, dann müssen wir das Gespräch beenden.
Das Telefonnetz in der DDR war überwiegend analog. Ein Teil der Technik stammte noch aus Zeiten der Weimarer Republik. Private Anschlüsse waren selten, Anträge für Telefonleitungen blieben teilweise Jahrzehnte unbearbeitet. Auch 1988, zum Ende der DDR, hatte nach Regierungsangaben nur ungefähr jeder sechste Haushalt ein Telefon. Das entsprach dem Stand der Bundesrepublik von 1962. Telefonieren in der DDR war also kein Alltagsphänomen und ein Anruf bei der Staatssicherheit schon gar nicht, sagt Anita Kretzner-Ebert.
Man darf nicht vergessen, dass die Anfangszeit der Staatssicherheit eine große Rolle spielte in der Wahrnehmung, wie man dieser Geheimpolizei entgegentreten konnte. Ende der 40er und bis Mitte der 50er Jahre konnten Leute einfach so verschwinden und möglicherweise auch nie wieder auftauchen. Ja, also es gab große politische Prozesse, die wurden auch in den Zeitungen der DDR ausgewertet, wo also Leute teilweise zum Tode verurteilt wurden. Es gab aber auch diese Personen, die einfach verschwanden, weil sie beispielsweise Flugblätter gedruckt hatten oder auch einfach nur in einem privaten Rahmen ihre Meinung gesagt haben. Und ich denke, das hat das Verhältnis zur Gesellschaft lange Zeit geprägt. Das Telefon war ein sehr rares Gut. Die Telefonnetze stammten teilweise noch aus den 30er Jahren und wurden technisch kaum ertüchtigt. Und es war eine Kommunikationsform, die absolut nicht störungsfrei verlief und gleichzeitig eben von großer Unsicherheit geprägt war. Die Staatssicherheit hat ja immer suggeriert, sie wäre allwissend und sie hätte überall ihre Ohren, überall ihre Spitzel. Und das hat sich eben sehr, sehr stark auf das Telefonverhalten der Privatpersonen in der DDR ausgewirkt, die fortwährend glaubten, sie würden abgehört werden. Dass dort politisch abweichende Meinungen über das Telefon kommuniziert wurden, beispielsweise, dürfte sehr selten gewesen sein, weil man immer das Gefühl hatte, jemand hört mit, weil man im Hintergrund immer auf das Knacken von Leitungen gehört hat und gedacht hat, jetzt hat sich jemand eingeschaltet.
Guten Abend.
Guten Abend, die Amtsvermittlung, Teilnummer die 5509991 und möchte sich beschweren, da hat die Vermutung, er wird abgehört. Bitte mal ansprechen.
Das ist ja vom Dienst, guten Abend.
Ja. Wissen Sie, ich habe mal eine Frage. Ja. Ich versuche krampfhaft zu telefonieren und werde ständig abgehört, denn genau wie bei Ihnen jetzt hier das Knacken immer nachgekommen ist.
Was wollen Sie denn jetzt? Wollen Sie hier irgendwie provozieren oder was? Sie beenden
Nein,
das Gespräch?
Ich wollte nur mal bitten, ist es nicht möglich, dass man mal telefonieren kann, ohne dass im Telefon knackt, Nachhall kommt und weiß ich was? Ich kann einfach meinen Telefonhörer nicht abnehmen und nach dem Sitz telefonieren, ohne dass ein Nachhall, ein Knall, einfach ein ganz undefinierbares Klicken und sonst was drin ist.
Warte mal, wenn Ihnen darum geht, dass Ihr Telefon abgehört wird, dann müssen Sie sich an die Deutsche Post wenden, denn das Kabel der Deutschen Post ist eine Staatssicherheit.
Ja? Also, passen mal auf. Wissen Sie, Sie sitzen ja nicht auf so einen hohen Rollen.
Nee, natürlich nicht.
Nein, wissen Sie, am 4.11. Ich wollte da überhaupt nicht hin. Da wurde ich angesprochen, ob ich an der Demonstration teilnehme. Ich habe gesagt, nee, das interessiert mich nicht. Ich habe nur meine Arbeit, ich arbeite 12 bis 17 Stunden am Tag.
Ja.
Und möchte meine Ruhe haben, möchte nur Arbeit und weiß ich was alles.
Ja.
Dafür habe ich gar keine Zeit. Sie können sich als Staatssicherheitsmensch nicht vorstellen. Das finde ich ist eine Unverschämtheit sondergleichen. Und da provoziere ich nicht, Sie haben mich provoziert.
Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich dann die Deutsche Post...
Das habe ich doch gemacht. Sie haben gesagt, da sind andere Leute für zuständig. Ich darf es Ihnen nicht sagen, aber Sie werden wahrscheinlich abgehört.
Tut mir leid, Sie sind beim Ministerium für Staatssicherheit verkehrt.
Ja, sagen Sie mal.
Ich sage Ihnen bereits, Sie sind beim Ministerium für Staatssicherheit mit Ihrem Anliegen nicht richtig. Sie müssen sich an die Deutsche Post wenden.
Viele Menschen vermuteten hinter diesen Störungen, dem Knacken und Rauschen am Telefon, die Abhörtechnik der Staatssicherheit. Der Historiker Sascha Ilko Kowalczuk betrachtet das Telefonieren in der DDR als Teil der öffentlichen Kommunikation. In seiner Telefongeschichte Fasse dich kurz schreibt er:
Denn wenn die überwiegende Mehrheit der Telefoninhaber davon ausgeht, dass ihr Anschluss abgehört wird oder abgehört werden könnte, verhalten sie sich in einem System, das ein Gespräch, so eine weit verbreitete Annahme, trotz einer ungesetzlichen Telefonüberwachung strafrechtlich ahnden kann, so, als wäre das Telefon Teil der Öffentlichkeit, des Offenen, des Nicht-Privaten. In dieser Ambivalenz lebten nicht nur die tatsächlich Abgehörten mit ganz unterschiedlichen Kommunikationsmustern, sondern die große Mehrheit der Gesellschaft.
Nicht selten wurde bei vertraulichen Gesprächen die Telefonverbindung unterbrochen, wurden Codes am Telefon benutzt, um der Überwachung der Stasi zu entgehen. So wie die Protagonistin in Christa Wolffs Erzählung Was bleibt.
Telefon. Ein Freund. Grüß dich, sagte ich. Nein, er störte mich bei keiner wichtigen Arbeit. Warum denn nicht? Sagt er strafend. Ach, sagte ich, die Frage ließe sich nicht in einem Satz beantworten. Wie ich denn klinge heute Morgen? Na, wie denn? Na, sagte mein Freund, nicht unbedingt Hi würde ich sprechen. Oder täuscht mein Ohr? Oh, sagte ich, wie könnte ich anders als Hi sein, wenn du mich schon mal anrufst? Und so weiter. So sprachen wir immer, am wahren Text vorbei.
Allerdings hat man ja der Staatssicherheit immer eine sehr viel höhere technische Kompetenz zugetraut, als sie in Wahrheit hatten. Also die Realität war doch eine andere,
sagt die Historikerin Anita Kretzner-Ebert.
Ende der 80er Jahre konnten 4000 Telefonanschlüsse in der DDR gleichzeitig überwacht werden, wovon 1400 Telefonanschlüsse auf Ost-Berlin entfielen. Das heißt also 2600 Telefonanschlüsse in der restlichen DDR. Das ist ziemlich wenig für die Gesamteinwohnerzahl. Da musste es also ziemlich starke Gründe geben, warum die Staatssicherheit wirklich einen Telefonanschluss überwacht hat. Und das heißt, die meisten Telefone in der DDR dürften eben nicht abgehört worden sein.
Auch das Zurückverfolgen von Anrufen war deutlich schwieriger, als viele es wohl annahmen. Dafür musste die Stasi eine sogenannte Fangschaltung installieren. Die war aufwendig und nur selten erfolgreich. Da das Telefonnetz analog war, mussten Mitarbeiter der Post die Anrufe über Vermittlungsstellen vor Ort zurückverfolgen. Das konnte schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Können wir Rückverfolgung machen?
Na, ich glaube, das hat keinen Zweck. Der hat jetzt hier schon dreimal gerufen, dreimal nicht gemeldet und beim dritten Mal jetzt hat er wohl gesagt, OVD los und dann blöder Hund hinterher.
Wie kommt der? Ich weiß nicht, ob es Selbsthilfe angeht oder was.
Das Theoretische ist es. Ich habe zweimal davor schon gedrückt, gesperrt und da kam immer wieder der Anruf. Das kann dann wieder gewesen sein.
Also müsste Selbstschmelzern
vergessen. Ja, ich meine, ich kann gerne machen, aber da kommt bestimmt eine Sperre raus.
Ja, dann lass es so.
Hat ist er noch dran oder hat er losgelegt?
Schon wieder weg.
Schon wieder weg.
Gut, klar.
5:17 Uhr.
Obwohl staatsfeindliche Hetze in der DDR unter Strafe stand, gibt es wenig Hinweise zu Verhaftungen oder gar Verurteilungen aufgrund von anonymen Anrufen. In einer Studie von 1988 zählt die Stasi in den ersten 4 Monaten des Jahres fast 140 Drohanrufe. Immerhin will sie ein Viertel der Anrufer überführt haben. Ob es wirklich so viele waren oder was genau mit ihnen geschah, ist nicht sicher. Viele Anrufer schienen die Angst vor der Stasi nicht davon abgehalten zu haben, dem Ministerium ihren Unmut mitzuteilen.
Ja, der Offizier vom Dienst, guten Tag.
Ich will den Mielke haben. Ich will ausreisen. Ich will ausreisen.
Und wer spricht dort bitte?
Teilnehmer.
Wer spricht denn dort bitte?
Teilnehmer, wie du auch. Blöder Hund, du.
Doch, bitte leg's wieder auf, ja?
9:51 Uhr.
Deswegen war das ja keine politische Demonstrativhandlung in dem Sinne, dass man also in der Öffentlichkeit etwas gesagt hätte, sondern ja, das Telefon hat auch einen Schutz geboten. Also die wenigsten Personen wären wahrscheinlich direkt zur Dienststelle gegangen und hätten dort den Offizier vom Dienst beleidigt, sondern haben dann das Telefon als Kommunikationsmittel genutzt, um dort den Frust rauszulassen oder ja, einfach mal jemanden zu belästigen.
Dass immer mehr Menschen bei der Stasi anriefen, um Dampf abzulassen, kann auch damit zu tun haben, dass es ab den 80er Jahren mehr Telefonanschlüsse in der DDR gab. Aber die Zunahme der Drohungen am Telefon hatte sicherlich auch noch einen anderen Grund.
Diktaturen zeichnen sich häufig ja nicht dadurch aus, dass alle Menschen verhaftet werden, die anders denken, sondern durch eine Willkür aus, die schon ausreicht, um andersdenkende Meinungen zu unterdrücken oder Leute daran zu hindern, offen zu sprechen. Und in den 80er Jahren hat sich das eben gewandelt. Und so ist ja im Grunde dann auch die friedliche Revolution entstanden, weil die Leute eben nicht mehr diesem Anpassungsdruck sich gebeugt haben, sondern auch aufbegehrt haben. Und das zeigt sich dann auch in der Kommunikation mit der Staatssicherheit. Und das zeigt sich auch am Telefon.
Ja, wir beenden das Gespräch dann. Das
ja, ist, ja? Sind Sie wirklich ein bisschen humorlos?
Ich bin nicht humorlos.
Hm? Wir haben aber eine ganze Menge Probleme am Hals.
Ach, beenden das Gespräch.
Wutausbrüche, Telefonstreiche, Denunziationen. Die Mitschnitte von Bürgeranrufen bei der Stasi. Ein Feature von Franz Paul Helms. Es sprachen Barbara Becker, Gilles Chevalier sowie der Autor. Technik Lukas Wilke. Regie Susanne Schütz. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.